Himmel und die Erde. Also der Schöpfungsbericht in 1. Mose 1 und 1. Mose 2. Den habe ich schon immer gerne gelesen. Damit habe ich mich immer wieder beschäftigt. Darüber habe ich in Heilsgeschichte, da haben die Studenten unterrichtet. Und in dem ganzen Prozess entdeckte ich, obwohl ich das nun schon vielfach gelesen hatte, dass der Schöpfungsbericht eine innere Struktur hat. Gott sprach und es wurde. Gott ist allmächtig. Er braucht keine Voraussetzungen dafür. Er sprach und es wurde. Aber dann habe ich sorgfältig gelesen und habe gemerkt, da steht ja noch etwas. Einerseits das Schöpfungswirken durch das Reden Gottes, aber da steht viermal ausdrücklich und im weiteren Sinn gemäß, und Gott schied, Gott trennte, Gott schaffte Ordnungen in dem. Aha. Schöpfungswirken, das ist ein großer Knall, und wenn der Rauch sich verzogen hat, ist alles fix und fertig. Nein, das Neues. Und dieses Neue wirkt sich jetzt aus. Gott schied, nachdem er gesprochen hat, es werde Licht. Halleluja! Aber dann steht da, er schied das Licht von der Finsternis. Aha. Im Weiteren, Gott schuf und schied. Er trennte die Wasser unten und oben. Und es wurde, und Gott schied das Land vom Meer. Sprach er, und ihr könnt den Schöpfungsbericht zu Hause nochmal lesen, und dann merkt ihr, oh ja, hier sind jetzt zwei ganz wesentliche Merkmale. Das augenblickliche Wirken der Macht Gottes und der daran anschließende prozesshafte Vorgang der Auswirkung dieses Geschaffenen. Da ist etwas neu geworden und wirkt sich aus. Da ist etwas Altes zu Ende gegangen und das wirkt sich aus. Das hat mir innerlich sehr geholfen, denn mir war eines klar, sonst wäre es ja nicht verständlich, dass da im Neuen Testament neben der Aussage, wer in Christus ist, eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, ist alles neu geworden. Und dann sagt Paulus, lügt nicht mehr, stehlt nicht mehr, redet nicht mehr übereinander. Und ja, die ganzen Kataloge, wo man dann denkt, an wen schreibt er denn das da? Was ist denn das da für ein komischer Verein, wo das nötig ist, so elementare Dinge noch zu sagen, wenn doch alles neu ist? Merkt ihr was? Ich glaube, so langsam bekommt der Spiegel in uns Licht und wir erkennen uns selber. Ja, stimmt. Genauso. Funktioniert das hier? Ja. Und gibt, dann muss es auch eine alte Schöpfung geben. Ja, warum eine neue? Ja, weil, kann das sein? Weil mit der alten das nicht ganz so gelaufen ist, wie wir stellen. Ja, offensichtlich ja. Denn wenn wir dann weiterlesen, nach dem herrlichen Schöpfungsbericht, wie Gott das alles geschaffen hat, das Weltall, wie Gott Licht und Finsternis, wie Gott Land und Wasser, wie dann die Vegetation entsteht, das Tierreich und letztendlich der Mensch. Und nach jedem Tag sah Gott es an und sagte, es ist gut. Und am sechsten Tag, als er den Menschen geschaffen hatte, da sagte er was? Sehr gut. Sehr gut. Ja, aber wenn eine neue Schöpfung nötig ist, dann ist da ja irgendwas schiefgelaufen. Wir brauchen nur Kapitel 3 lesen. Da kommt die Versuchung, da kommt dann der Fall des Menschen. Das beschäftigt mich so lange, wie ich Christ bin. Und immer denke ich darüber nach, Gott, das hättest du doch vermeiden können. Das mit dem Baum da in der Mitte, der Erkenntnis des Guten und Bösen, das wäre doch nicht nötig gewesen. Dann wäre doch die Eva nie auf den Gedanken gekommen, davon zu essen, als der Teufel sagt, das ist viel besser, als was Gott dir anbietet. Herr, wenn du das weggelassen hättest, dann wäre die alte Schöpfung gut gewesen und wäre keine neue gewesen. Tja, aber wenn ich die ganze Bibel nehme, dann stelle ich fest, dass der Mensch eben nicht nur ein höheres Tier ist. Obwohl uns das irgendwelche Wissenschaftler, die sich so schimpfen, immer wieder einreden. Aber das ist nichts wie vorgefasste Ideologie, weil man unangenehmen Wahrheiten aus dem Weg gehen will. Gott sagt, nach unserem Bild, Abbild, da hat Gott sich selber hineingelegt in die Erschaffung. Unsere Leiblichkeit aus den Substanzen der Erde geformt, den Atomen, Molekülen und Elementen, die wir haben. Und jeder Wissenschaftler kann uns sagen, wie viel Prozent Wasser wir haben, wie viel Prozent was zu viel ist und das Ganze, dann diese Geschichte. Auch hier neues Mikrofon, weil das alte nicht so ganz funktioniert. Ihr seht, das ist sehr lebensnah. Gott hat den Menschen jetzt nicht nur in dem Materiellen, in der ähnlichen Schöpfung geschaffen. Nein. Gott hat den Menschen in der Ähnlichkeit zu ihm geschaffen. Er blies ihm nämlich seinem Odem ein, seinen Geist, sein Leben, ja, den Ewigkeitscharakter. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Er bekam eine Persönlichkeit. Er bekam den freien Willen, damit die Liebesfähigkeit. Er bekam all diese göttlichen Attribute mit. Ja, aber Herr, was hast du denn dabei gedacht, dieses Risiko einzugehen, denen einen freien Willen zu geben? Gott wollte uns ihm ähnlich schaffen. Und das Wesensmerkmal Gottes ist, dass herausragt, er ist Liebe. Er hat den Menschen liebesfähig geschaffen. Und dazu gehört ein freier Wille. Ich muss ja und nein sagen können. Ich muss meine Entscheidung treffen können. Ich muss die Hingabe an das Gegenüber, an die andere Person. Die Selbstliebe ist ja keine Liebe. Das ist ein egozentrischer Kreisel mit all den Problemen. Nein, die Liebe kann sich nur im Gegenüber zeigen. Und das wollte Gott. Großartig, diese Schöpfung. Ja, aber der Wille ist nur wann frei, wenn er eine Alternative hat. Ein Wille, der keine Alternative hat, der ist nicht frei. Und so sagt Gott, von dem Baum sollt ihr nicht essen. Aber da, dem Baum des Lebens, davon dürft ihr essen. Nun, ich will kurz machen, wir wissen, der Mensch ließ sich blenden verführen, fiel in Sünde, das heißt Zielverfehlung. Eva und Adam wollten ja was Gutes, die wollten noch mehr Gutes, die wollten davon essen und werden wie Gott. Der Teufel ist nicht so dumm, dass er sagt, ich biete euch was ganz schrecklich Verkehrtes an und wenn ihr das macht, dann sterbt ihr sofort. Nein, nein, der sagt, ich habe noch was, das geht über das hinaus, was Gott für euch hat. Tolle Sache. Und da sagt Eva, ja, prima, das machen wir. Ja, und in dem war das die Zielverfehlung. Am Ziel vorbei ins Leere. Und die andere Bedeutung von Sünde ist Trennung. Und das hatte Gott gesagt, desselben Tages werden die des Todes sterben. Nur die sind nicht beide gleich tot umgefallen. Das biologische Leben behielten sie, aber sie wurden sterblich. Aber die Gemeinschaft mit Gott zerbrach. Darum war eine neue Schöpfung nötig. Darum hat Gott nicht alles fallen gelassen und gesagt, hat keinen Zweck. Sondern darum hat Gott eine neue Schöpfung werden lassen. Und zwar in der Schöpfungsordnung wie die erste. Er sprach und es wurde. Für die neue Schöpfung, für den in Sünde, in Gottes Ferne gefallenen Menschen, reichte nicht ein autoritäres Schöpfungswort Gottes, sondern so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort. Gott sprach, es wurde. Und das Wort wurde Fleisch. Oh, hier ist jetzt was Neues. Hier ist mehr. Und wenn wir Johannes 1 weiterlesen, dann haben wir die Beschreibung für die Neuschöpfung des in Sünde gefallenen Menschen. Reichte nicht ein autoritäres Schöpferwort, sondern Gott selbst wurde in seinem Sohn Mensch. Wenn wir das nur andenken, dann bleibt irgendwie der Verstand stehen, weil das ist eine Dimension, die können wir so gar nicht fassen. Aber Gott ist diesen Weg gegangen. Christus, das lebendige Wort, kam. Christus ist das Reden Gottes, Christus ist der Weg Gottes, Christus ist der, durch den die Neuschöpfung geschieht. Und deswegen konnte er sagen, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und so kam Christus, das lebendige, fleischgewordene Wort. Merkt ihr, wie kitschig und harmlos unser Weihnachtsfest geworden ist? Weit vorbei an der göttlichen Bedeutung. Weit vorbei. Und nun sagt Paulus hier, wenn jemand in Christus ist, wer Jesus annimmt, dass er für ihn gestorben ist, für seine Sünde, die Strafe auf sich genommen hat, der bekommt Vergebung. Wer Christus aufnimmt, der wird von Neuem geboren. Eine Neuzeugung, müssten wir eigentlich das griechische Wort mit übersetzen. Wer Christus annimmt, erlebt durch ihn von Gott her diese Neuschöpfung. Die Gemeinschaft mit Gott wird wiederhergestellt. Die Liebe hat ein Gegenüber in Gott und seine Liebe strahlt in unser Leben hinein. Und wir merken auf einmal, ja, das ist ja gar keine Religion. Ja, stimmt. Religion ist etwas Menschgemachtes mit weiten Zielverfehlungen. Das Evangelium, die frohe Botschaft von der neuen Schöpfung, ist etwas so Intimes, Direktes in der Beziehung zu Gott. Das aber ist von Gott, sagt Paulus, der uns mit sich selber versöhnt hat in Christus. Ist jemand in Christus? Ja, wir sind hineingenommen wieder in die Gemeinschaft. Und nun kommt nach diesem großen Schöpfungsakt in Christus Jesus, kommt der zweite Bereich, das Kontinuierliche. Christus in uns, damit wir verwandelt werden in sein Bild. Paulus sagt, dass der Christus in euch Gestalt gewinnt. Dass die Natur des Christus in den Früchten des Geistes, in dem, was unser Leben ausmacht, Gestalt gewinnt. Und schaut, das sind die analogen Prozesse, Gott schied. Lest mal, Paulus sagt, legt ab, zieht an. Haltet gestorben und lebt im Leben. Das sind so viele Bilder, die immer diese beiden Komponenten deutlich machen. Ich fasse an dieser Stelle zusammen. Durch das lebendige, menschgewordene Wort in Jesus Christus, durch sein Leben, Leiden und Sterben sind wir eine neue Schöpfung. Wir sind wieder in Christus hineingenommen. Und jetzt läuft ein Prozess dieser neuen Schöpfung in den vielfachen Scheidungs-, Trennungs- und Ordnungsprozessen ab. Deswegen ist neutestamentliches Christentum keine Abfolge von Gesetzen wie im Alten Testament. Deswegen ist in Christus Sein keine Strichliste von allen möglichen, was man alles tut. Nein, sondern das Ausgestalten des Christus in uns als die neue Schöpfung. Wenn Gott uns anschaut, schaut er uns durch Jesus an. Müsst ihr euch merken, weil der Teufel, der hält uns immer eine andere Optik vor. Aber Gott schaut uns durch Christus an, eine neue Schöpfung. Ja, sieht denn Gott die Dinge nicht, wo wir noch nicht klarkommen? Und da sind wir uns ja alle einig, da sitzen wir alle in einem Boot. Sie denken als Gott nicht, doch, er sieht das. Aber er sieht das wieder durch Christus. Und durch Christus geschehen all diese Scheidungsprozesse. Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ihr mit Christus gekreuzigt seid? Wisst ihr nicht, dass ihr mit Christus gestorben seid? Wisst ihr nicht, dass ihr mit Christus begraben seid? Wisst ihr nicht, dass ihr mit Christus auferstanden seid in einem neuen Leben? Und das wird in der Taufe verdeutlicht. Schaut, diese Prozesse gehen durch das ganze Neue Testament, dass der Christus in uns Gestalt gewinnt, wir als neue Schöpfung. Beim Nachdenken darüber, beim Verarbeiten von Nachrichten und Berichten, die ich gelesen habe, und dann bei meinen Radtouren, da hat ein Gedanke mich ganz stark beschäftigt. Wir haben ja die große Klimakonferenz einen Tag sogar verlängert, da unten in Ägypten. Rettet die Schöpfung! IDEA hat letzte Woche gebracht, heute ist Titel, nun aber bleiben diese drei.
Glaube, Hoffnung, Klima. Ich stutzte und da dachte ich, boah, da hat einer aber den Nagel voll auf den Kopf getroffen. Da war nämlich gerade wieder die Ratstagung der evangelischen Kirche zu Ende gegangen und da sagte jemand, Vorfeldpropaganda für politische Parteien, mehr nicht. Nichts mehr vom Evangelium. Ja, würde man dann sagen, ihr Christen, ihr freut euch doch nur, wenn alles kaputt geht. Ich sage, nein. Und dann wurde mir auf einmal deutlich, als der Mensch aus dieser Erstschöpfung fiel, da fiel mit ihm die Schöpfung. So, und jetzt lese ich euch eine Passage, weil ich habe diese gelesen, aber doch nie wahrgenommen und werdet mit mir staunen, was da steht. Römer 8. Da sagt Paulus von Vers 19, die ganze Schöpfung. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig. Da geht ein Seufzen durch die ganze Schöpfung. Sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Aber zugleich gab er ihr Hoffnung. Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden, zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt, obwohl wir als Erstlingsgabe Entschuldigung, ich habe hier eine Reihe übersprungen, ich lese es nochmal. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Das liest sich ja fast wie eine Einleitung zum ganzen großen Klima- und Welterneuerungs- und Schöpfungsrettungsprogramm. Ja. Ich bin nicht ganz sicher, welcher große Literat oder Philosoph es war, der gesagt hat, wenn wir ganz still werden und alles andere abklingen lassen, dann hören wir wie ein einzig großes Seufzen durch unsere Zeit und Welt geht. Unter den Menschen und in der Schöpfung. Denn mit den Menschen ist auch die Schöpfung gefallen. Die ist nicht mehr das, was sie ursprünglich am Schöpfungstag war. Durch die Sintflut hat sich so viel verändert, durch andere. Während ich spreche, in dieser Zeit sterben 3 bis 5 Arten unwiederbringlich aus. Von den etwa 30 Millionen heute bekannten Lebensarten sterben jede Stunde 5 bis 6 Arten unwiederbringlich aus. Und wo immer wir hinschauen, nicht nur, dass der Mensch die Amazonaswälder, Regenwälder und andere Dinge der Ökologie zerstört, es liegt etwas über dem Ganzen, wo wir spüren, das ist nicht mehr das, was es war. Und Paulus sagt, die ganze Schöpfung seufzt. Und nun kam eine Aussage, die hat mich so stutzig gemacht. Da habe ich dann lange drüber nachgedacht. Wonach sehnt sich die Schöpfung? Dass Gott kommt und den mit Reparatur Spezialtrupp der Engel das alles in Ordnung bringt? Nein, da steht, die Natur sehnt sich wonach? Nach dem Offenbarwerden der Söhne Gottes. Das sind wir. Das sind wir. In der Vollendung des Einzelnen, in der Gemeinde, in Christus, auf das Ziel hin. Das wird eine ungeheure Wirkung für den gesamten Bereich haben. So, und jetzt muss ich mich bremsen, dass ich nicht begeistert ins Predigen und Lehren komme. Denn am Ende der Bibel, da steht was. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Boah, da wird der Bauplan, die Blaupause Gottes wieder in Originalität umgesetzt. Da denke ich, liebe Zeit. Wisst ihr, und da habe ich meine Meinung über den Himmel ganz und gar geändert. Das mit den goldenen Gassen, mit den Palmen und mit all dem so fromm und noch frömmerem Zeug habe ich beiseite gelassen. Mir war klar, neuer Himmel, neue Erde wird die Wiederherstellung des Ursprünglichen sein. Nur nicht mehr in der Begrenztheit unserer Materie, weil es keine Zeit mehr geben wird. Da ist Ewigkeit da. Oh, wenn ich darüber denke, da muss ich ganz tief Luft holen und sagen, boah, lieber Herr, wie wird denn das sein? Wie wird denn das sein in dem Allem? Das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Wir denken immer so ja, privat für uns und unsere Erlösung, dass es uns gut geht und wie wir uns fühlen und all die Dinge. Leute, denkt größer. Gott hat viel mehr als in Kleinkram. Ich staune, da kommt die Schwester und sagt, einen neuen Weg, Gott macht was Neues. Da dachte ich, okay, wenn die das hört, dann sollten das noch andere hören. So, ich möchte noch zusammenfassen. Ist jemand in Christus? Bist du in Christus? Hast du ihn angenommen? Ist er dein Erlöser? Hat er dir vergeben? Bist du wiedergeboren? Dann geh den Weg eines Prozesses, wo Altes ausgeschieden wird, Neues wächst. Das ist ein Prozess. Denn als ich mich bekehrte, habe ich gedacht, lieber Heiland, am besten du kommst heute, dann kann ich schon morgen nichts mehr verkehrt machen. Aber er hat ja einen Prozess, wo wir verwandelt werden. Und mit unserer Verwandlung, wenn die Gemeinde entrückt wird, wenn die Geschichte der Völker zu Ende geht, wenn er sein Reich baut und wenn Gott neue Himmel und neue Erde macht, dann steht das im Zusammenhang mit Christus. Und Kolosser 1 sagt über ihn, alles ist aus ihm, alles ist durch ihn und alles ist für ihn. Wisst ihr, da bleibt bei mir im Kopf irgendwas stehen, aber im Herzen, da ist ein Jubel darüber. Ja, in Christus wird das offenbar werden. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist am Vergehen und Neues ist am Werden mit der Zielrichtung hin, wie das sein wird. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und im letzten Kapitel der Offenbarung, da steht, siehe, ich mache alles neu. Das scheint irgendwie das Gesamtprogramm Gottes zu sein, wenn ich so vom ersten Blatt der Bibel bis zum letzten lese. Und dann merke ich, wie gut, dass unser Leben in Gottes Hand liegt. Ja? Also, wenn du mal wieder geknickt bist, dass irgendwas nicht geklappt hat, dann denkt daran, das ist ein Prozess, das in der neuen Schöpfung gilt. Das darf abgelegt werden, Neues angezogen werden. Da geht das in diese Richtung weiter, denn wir sind eingebettet in einen Gesamtprozess. Okay, darf ich aufhören? Habt ihr das alle mitbekommen? Oder muss ich das wiederholen, weil ja Wiederholung die Mutter allen Lernens ist? Aber für die Prediger ist das ein Zeichen der Schwachheit. Wenn sie sich wiederholen, dann haben sie innerlich den Eindruck, das ist mir nicht ganz gelungen, ich muss noch mal versuchen. Gut, könnte ich machen, aber ich weiß, dass der Herr bei euch am Wirken ist und er wird es tun. Und so möchte ich beten. Lieber Herr, wir heben unsere inneren Augen zu dir auf, dem ewigen Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erden. Was hast du Grandioses geschaffen, als du gesprochen hast? Das kam aus deinem Herzen. Das war in dir, dem